Wie bekommt man eigentlich das Baumaterial und den Mensch auf Großbauprojekte und zwar in die Höhe? Wir haben heute mit Alimak Group Deutschland gesprochen, mit dem Geschäftsführer Martin Pottig.
Und das erfahrt ihr jetzt alles in der Podcast-Folge oder auch live vor Ort auf der Bauma in München. Dort könnt ihr euch dann auch nochmal ein Bild vom Unternehmen machen, von den Produkten. Jetzt vorab natürlich gerne in der Podcast-Folge. Bleibt dran, viel Spaß beim Zuhören.
Ihr seid ja in der Bauindustrie unterwegs. Was heißt jetzt der Begriff Bauindustrie?
Im Unterschied zum Bauhandwerk würde ich jetzt mal sagen, in der Bauindustrie geht es um Hochhäuser, Großprojekte, wo hier die großen Bauunternehmen tätig sind. Ich weiß nicht, ob ich die Namen jetzt hier alle
nenne. Darf alles, man darf im Podcast tatsächlich alles, alle Namen
nennen. Im Podcast darf man alles machen. Naja, also Zyplin, Hochtief, wie sie alle heißen und wie sie sicherlich auch jeder kennt, die sich dann an solche Projekte rantrauen, die mal über 100 Meter oder in 200 Meter Höhe sich finden. Ne? Hochhäuser eben in Deutschland, das ist so unsere Welt und das ist in dem Begriff Bauindustrie drin. Genauso wie jetzt auch Ingenieurbau, Brückebau, überall wo es hoch hinausgeht, wo also Millionen von Kubikmeter Beton verbaut werden und tonnenweise Stahl verlegt wird. Ne?
Habt ihr gerade aktuell ein bekannteres Projekt, wo man so aus den Medien oder so kennt oder vielleicht in der Vergangenheit?
Ja, also ich würde mal sogar behaupten, dass die meisten unserer Projekte in den Medien sind oder sehr bekannt. Ja. Elbtower, so ein Projekt, das mal, wenn es fertig ist, 245 Meter Höhe erreichen soll. Ja, da haben wir auch Aufzüge dran stehen. Dann würde mal nach Frankfurt den Blick werfen. Das sind, kann man fast sagen, alle Hochhäuser, die es dort gibt in Manhattan. Die hatte mal einen Alimak-Aufzug dran stehen, ja, um die Baulogistik zu bewältigen oder um die Fassade zu bauen. Mhm. Also das sind so die typischen Dinge. Auch hier unweit eures Studios, ne, das ENBW-Zentrale, das war eine große Baustelle von uns. Und ja, also es gibt reichlich, ja. Mhm.
Das ist sehr interessant, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, was ihr macht, aber jetzt vielleicht nochmal für alle. Was macht euer Unternehmen aus, beziehungsweise für was steht ihr? Und was habt ihr überhaupt für Produkte?
Ja, die Firma Alimak, wir sind ein schwedisches Unternehmen, gegründet 1948 von einem gewissen Almar Lindmark. Ja, und der hat dann ein paar Buchstaben weggelassen, da ist der Name Alimak draus entstanden, so simpel ist es wirklich. Ja. Und das Unternehmen ist spezialisiert auf Maschinen in der Höhenzugangstechnik, so nennen wir unsere Branche. Es geht da vornehmlich um Bauaufzüge, Transportbühnen, mastgeführte Kletterbühnen, also so ziemlich alles, was mit Ritzel- und Zahnstange-Technik hoch und runter fahren kann. Mhm. Das Unternehmen ist in der Zeit stark gewachsen durch Fusionen, teils mit Wettbewerbern. Also im Jahr 2000 war die Fusion mit der Firma Heck, das war ein holländischer Hersteller. Die sind dann fusioniert, Alimak und Heck, zum Unternehmen Alimak Heck, haben sich dann weiter mit Wachstumsthemen beschäftigt. 2017 ist das Unternehmen dann auch an die Börse gegangen, durch Zukäufe weiter angewachsen und ist inzwischen nach mehreren Fusionen und Zukäufen jetzt auf weltweit 3000 Mitarbeiter Unternehmen angewachsen mit einem Jahresvolumen von rund 700 Millionen Euro. Also schon, da steckt was dahinter. In Deutschland sind wir nicht ganz so groß, da ist es die Alimak Group Deutschland GmbH, der deutsche Ableger. Da sind wir rund 150 Leute in verschiedenen Divisionen tätig und gerade in dem Geschäftsbereich Bauaufzüge, Höhenzugangstechnik, da sind wir rund 35 Leute, also eigentlich ein kleiner Mittelständler, der sich da in der Branche bewegt.
Du bist der Geschäftsführer Deutschland?
Genau.
Und was ist so dein Job, deine Arbeit? Du machst das hauptsächlich das Management, bist du aber auf der Baustelle unterwegs, guckst du wirklich die Produkte vor Ort dann auch nochmal an oder wie sieht so dein Alltag aus?
Also wir sind klein genug, dass ich mich um alles kümmern muss, kann, darf. Aber als Geschäftsführer im kleinen Mittelständler würde ich mal fast sagen, bin Verkäufer Nummer 1 und kümmere mich dann auch um Projekte, Schlüsselkunden und um Abläufe, dass das alles rund über die Bühne geht, genau.
Sehr schön. Warum sind denn Bauaufzüge jetzt für so Großprojekte tatsächlich so entscheidend? Du hast gesagt, eigentlich seid ihr bei allen großen Projekten mit vertreten?
Ja, also der Bauaufzug, muss man wissen, ist nach dem Kran das wichtigste Gerät auf der Baustelle. Ne? Also das ist die Schlagader der Baustelle. Die gibt den Puls vor. Auf den Projekten, wo wir tätig sind, da sind in der Spitze sicherlich 300, 400, 500 Bauarbeiter tätig, ja, die jeden Tag mehrmals hoch und runter müssen. Ja, wenn wir hier von einem Projekt reden mit 40, 45 Etagen, ja, da kann man sich vorstellen, was da Zeit auf der Strecke bleibt. Und das ist ja das, was jetzt unser Unternehmen oder die Branche ausmacht. Wir sind nicht nur ein Vermieter oder Verkäufer von Baumaschinen, sondern da geht es um Projekte. Wir machen Projekte, wenn uns jemand fragt. Mhm. Sprich, es kommt ein Bauunternehmer oder ein Fassadenbauer auf uns zu und sagt, guck, dieses Projekt wollen wir realisieren, bringt mal eine Lösung. Und dann erarbeiten wir da Vorschläge, welche Aufzüge, welche Kletterbühnen da eingesetzt werden könnte. Und dann geht es hier ins Eingemachte.
Ich würde mal da echt gerne ein bisschen so ins Detail gehen. Also wie sieht es dann aus? Wie tut man sowas planen? Also du hast gesagt 45 Stöcke, da kommt jetzt der Kunde und sagt, hier, wir haben das Projekt, plan das mal für uns. Wie können wir produktiv arbeiten am Ende des Tages mit euch gemeinsam? Wie wird sowas angegangen? Wie wird sowas geplant? Wie viele Meter sprechen wir denn bei 45 Stöcke?
Ja, gehen wir von rund 3 Meter, 3,50 Meter Stockwerkshöhe aus.
Also, okay. Mathe ist nicht mein Fach.
Ja, das ist nicht naja. Also, wir haben jetzt aktuelle Baustelle in Berlin. Das ist der Estrell Tower. Aha. Da stehen 2 Doppelkabiner-Aufzüge von uns. Und wie hoch ist der? Ich glaube, 43 Etage, müssten wir jetzt täuschen. Mhm. In der Kategorie sind wir da tätig. Und das Ganze beginnt so, dass hier ein Bauunternehmer auf uns zukommt oder ein Generalplaner, ja, Projektierer und sagt, das ist das Projekt, was würdet ihr denn da empfehlen? Was braucht man denn, um hier die Logistik sinnvoll zu betreiben? Und dann arbeiten wir Vorschläge aus, gucken uns mal das Projekt an. Wo sind denn überhaupt heute noch gerade aufsteigende Flächen am Objekt? Ne? Mhm. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Also die meisten Gebäude heute haben verrückte Konturen, sind verdreht, sind schräg. Ja, ich erinnere mich da jetzt gerade spontan an das Projekt Tanzende Türme an der Reeperbahn. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Ja. Ja. Das war ein Projekt mit einem Kunde damals, wo da war die Hauptaufgabe, wo kann man denn hier überhaupt noch gerade in die Höhe fahren? Also wer das schon mal gesehen hat, eine Reeperbahn, also das Haus ist wirklich so schräg und sieht so schräg aus. Ja, das liegt nicht am Besuch der Reeperbahn, aber da muss man sich dann schon halt mal Gedanken machen, wo ist denn die richtige Stelle, wo geht es denn hoch und dann wie sehen die Innenräume aus, wie ist da die Aufteilung, wie ist der Materialfluss geplant auf der Baustelle, wo ist die Anlieferung und da steckt viel dahinter. Ne? Für den Außenstehenden ist halt eine Maschine, die hoch und runter fährt. Vielleicht zum Detail, das sind keine kleinen Lastenaufzüge oder seilgeführte Teile, sondern das sind Maschinen mit Geschwindigkeiten von 54 oder 80 Meter pro Minute, die da hochfahren, mit einem Grundriss von 1,50 Meter mal 4,60 Meter, eine geschlossene Kabine, die da hoch und runter fährt. Also da kann richtig Material bewegt werden, 3 Tonnen Nutzlast oder 30 Leute, die in einer Fahrt da drin stehen, da wird wirklich Logistik gemacht. Das ist der große Unterschied zu den Kleinaufzügen, die man jetzt so aus der Kleinbaustelle kennt, aus dem Wohnungsbau, ne, wo man so einen 300-Kilo-Aufzug hat. Also wenn jetzt jemand sowas erwartet hat, das sind nicht wir. Wir machen die großen, schweren, schnellen Sachen. Ne. Die sind dann auch mit automatischer Steuerung, das heißt Etagenvorwahl. Von der Funktionsweise ist diese Maschine wie ein Hotelaufzug.
Brutal. Mhm. Wahnsinn. Sind die jetzt dann am Gebäude befestigt oder am Gerüst oder gibt es da alle möglichen Varianten?
Gibt verschiedene Varianten, aber in der Regel werden ja solche Hochhäuser gerüstlos gebaut. Mhm. Es wird schwierig für 170 Meter Gerüst aufzubauen. Also da kommen ja viel zu große Lasten raus. Das wird nicht funktionieren. Und auch da funktioniert die Logistik nicht. Man kriegt ja die Fassade nicht zwischen Gerüst und Gebäude. Mhm. Und diese Gebäude werden in der Regel gerüstlos erstellt. Und dann steht der Aufzug vorm Haus und wird am Gebäude verankert. Da treten auch recht große Ankerkräfte auf. Das muss alles im Vorfeld geplant werden und wird auch immer schwieriger, in die Gebäude einzuleiten. Der Stahlgehalt im Beton geht wirklich inzwischen an Grenze, wo man sagt, da kann man besser was anschweißen an der Betonung als reindübeln. Ja, das sind dann diese Dinge, die geplant werden müssen eben.
Heißt denn aber, der Aufzug wächst mit dem Gebäude mit sozusagen, oder? Also weil das wird dann meistens so geschalt und wieder betoniert und so weiter und dann wächst der Aufzug einfach direkt mit oder ist dann vor allem später für Innenausbau und so die Tätigkeiten da?
Der wächst mit, okay. Richtig. In der Regel stellen wir den Aufzug bei so rund 20 Meter Höhe, wenn der Rohbau 20 Meter Höhe erreicht hat. Und dann fährt das Rohbauteam, die Mannschaft, die an der Decke schalt und arbeitet, die fährt dann mit dem Aufzug so hoch wie möglich. Mhm. Ne? Und dann wird in der Regel etwa alle 3 bis 4 Etagen wird dann wieder der Aufzug aufgestockt, sagen wir dazu. Und der geht dann immer in diesen Arbeitsschritten mit hoch, bis auf die gesamte Höhe. Und in der Regel beginnt dann auch schon, während noch Betonierarbeiten oben stattfinden, schon der Fassadenbauer mit seinen Arbeiten. Und wenn der dann eine gewisse Höhe erreicht hat, dann kommt der Innenausbau, dann geht das ganze Programm los mit technischer Gebäudeausrüstung, Fußboden, Decke, Trockenbau. Da wird das Gebäude schon fertiggestellt, da kann sein, dass oben noch betoniert wird. Und auch das sind dann Themen, die wir im Auge behalten müssen. Was passiert dann mit der Haltestelle, wenn von links und rechts schon die Fassade kommt? Was passiert mit dem Trockenbau, der innen drin ist? Gibt es da noch eine Wetterschleuse, die eingebaut werden muss, dass da drinnen gebaut werden kann? Also es ist Logistik pur, die da passiert. Mhm.
Heißt aber auch, ihr müsst das Bauprojekt vollständig kennen, weil du hast vorhin gesagt, ihr müsst wissen, wo wird das Material angeliefert, wie viele Leute arbeiten dort. Seid ihr vollständig für verantwortlich? Also auch für so Wetterschleusen hast du gesagt.
Wetterschleuse, ja wir, das wird in der Regel von bauseits erstellt. Ja, wir versuchen sicherheitstechnische und diese wetterschutztechnische Haltestelle voneinander zu trennen, dass es da keine Überschneidungen gibt und man saubere Trennung hat eben zwischen Sicherheit und zwischen reinem Wetterschutz. Das ist sehr wichtig. Aber es muss im Vorfeld geplant werden, richtig. Und da ist entscheidend, dass man Kenntnis hat über das Bauprojekt. Und da sind wir sehr früh am Kunden dran oder am Projekt. Da spielen dann auch wieder diese Dinge rein, die es heute gibt mit BIM-Planung. Ne? Also wir haben auch BIM-Modelle unserer Aufzüge, die dann der Kunde selber teilweise schon in seiner Vorplanung berücksichtigt und da Kollisionen erkennen kann. Und eben diese Wichtigkeit, ja, dass man möglichst alles über das Projekt schon weiß.
Gibt es denn in eurem Trupp auf der Baustelle auch nochmal wie so der Bauleiter oder der zuständige Projektleiter oder so, der dann auch der Ansprechpartner ist? Gibt es dann auch praktisch so Kapo oder was ist denn das dann der Meister?
Wir haben einen Obermonteur.
Obermonteur. Vor Ort,
Bauleitenden Obermonteur.
Weil der muss ja auch permanent informiert werden.
Genau.
Permanent. Ja. Also das ist ja, also ich weiß, wie schwierig das ist auf Baustelle. Ich habe bei einem Startup gearbeitet, wir hatten auch viel mit Großprojekten und so weiter zu tun, schon die Anlieferung der Produkte, das war immer ein Riesendrama, dann auch an das richtige Tor hinzufahren oder an die richtige Baustelle hinzufahren, wenn du so eine Großbaustelle hast und die Gewerke dann auch nicht zu vergessen, wer überall da ist, die ihn zu informieren, die abzuholen, wie das Bauprojekt dann auch später aussehen wird, was jetzt alles dazukommt, was sich alles auf der Baustelle verändert, Tag für Tag. Also wie macht man das, dass man da auch wirklich immer informiert seid? Und ihr seid nicht unwichtig. Also man hört es ja raus, ihr seid nicht unwichtig bei dem Projekt. Aber ich hätte jetzt am wenigsten an euch gedacht. Ja. Also weißt du, so vom...
Ja, vielleicht nicht ganz ohne Grund, weil derjenige, der dann wirklich den Materialtransport erledigt und für den Materialfluss verantwortlich ist, ist ja der Baulogistiker. Diese Großprojekte, die haben separates Logistikgewerk in der Regel. Ja. Und die arbeitet dann mit dem Aufzug, den wir ihnen zur Verfügung stellen. Mhm. Für den Logistiker ist von großer Bedeutung, was hat der Aufzug für eine Kapazität? Was kann der? Wie, auch die Größe ist entscheidend. Ja,
natürlich.
Also, es funktioniert halt nicht, dass man 6 Meter lange Rohre in einem 4 Meter langen Aufzug transportiert. Ja?
Schwierig.
Also, die Leute entwickeln Fantasie draus. Also,
stell's doch quer.
Ja, erschreckend, aber es funktioniert trotzdem. Aber es gibt dann natürlich auch zulässige Methode, dass man einen Aufzug, eine Erweiterungskiste dran baut. Also wir haben da schon ein paar Features auf Lager, mit denen man auch sowas bewerkstelligen kann. Aber das ist ganz entscheidend für den Logistiker. Was kann der Aufzug? Was leistet der? Ne? Und dann diese Klettervorgänge sind dann immer in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort, mit der Projektleitung. mit den Planern zu treffen. Und da gibt es dann einen Terminplan, der uns dann auch die Möglichkeit einräumt, dass wir wissen, alle 14 Tage, alle 3 Wochen erfolgt ein Klettervorgang. Und dann schicken wir da unseren Trupp hin und die übernehmen das. Ne? Wir hatten jetzt diese Woche erst, waren wir eine Woche im Einsatz in Wien bei einem großen Projekt, den Donau City Tower. Da haben wir auch 2 Geräte stehen und da fliegen die Monteure teilweise runter. Teilweise fahren sie auch mit dem Auto, aber Wien ist halt doch ein ganz schönes Stück von uns. Und der Kunde selber hat aber auch Fachleute und Elektriker und Elektromechaniker, Mechatroniker vor Ort, die seinen Kran warten und da entsprechend auch mit dem Aufzug zurechtkommen, wenn man die einmal eingewiesen hat. Aber die Aufstockungsvorgänge, die machen wir dann und haben da entsprechend, sind dann entsprechend in die Planung eingebunden, dass das funktioniert. Ja.
Die Kletter- und Aufstockungsvorgänge, das ist vielleicht nochmal zum Erklären, was passiert da einfach, wenn der Baufortschritt einfach wieder weiter ist oder wie?
Genau, wenn in der Regel werden da solche Gebäude mit einer Kletterschalung erstellt. Das heißt, das wird betoniert. Im Taktfertigungsverfahren in der Regel braucht man dann für eine Etage circa eine Woche, anderthalb auf manche Baustelle, so übliche Taktzeit. Und wenn dann diese 3 oder 4 Etagen, je nach Vorgabe, erledigt sind, dann kommen unsere Monteure oder kommt unsere Truppe wieder raus und die setzen dann Maste nach bis zur nächsten Verankerung. Ne? Wir verankern so in der Regel alle 10 bis 12 Meter am Gebäude in der Höhe. Und das entspricht dann einem Klettervorgang. Wir klettern immer von Verankerung zu Verankerung.
Okay, aber das macht immer ihr?
Diese Klettervorgänge machen wir, ja.
Genau. Okay. Und auch dann wirklich, wenn ihr weltweit, was war vielleicht so das extremste Beispiel, wo ihr jetzt schon dabei wart?
Also wir arbeiten ja in Deutschland, oder Deutschland, Österreich, Schweiz, der Dachmarkt. Ja, von der Entfernung her ist eine große Herausforderung gerade, ist ein Projekt in Genf, das wir haben. Wir haben eine Schweizer Niederlassung, die sitzt in der Nähe von Zürich. Aber selbst aus Zürich ist es 3 Stunden Anfahrt, mindestens bis nach Genf runter. Ja, also da tickt die Uhr noch ein bisschen anders da unten. Auf der Autobahn darf man nur 120 fahren.
Und es wird teuer, wenn man schneller fährt.
Oder man ist nicht mehr da.
Oder so, ja. Also da gibt es dann solche Themen. Ja, wir hatten auch mal eine Baustelle in Barcelona abgewickelt. Das war ganz spannend. Das war das Terminal 2, das da gebaut wurde. Im Jahr 2005 etwa muss das gewesen sein. Und hat sich weit angehört, aber das Lustige war, ich war schneller auf der Baustelle in Barcelona als auf der Baustelle in Köln. Weil das war mit dem Flieger in Barcelona.
Andere mit dem Zug oder Auto.
Und, ja, genau, und dann einmal mit dem Taxi um den Flughafen rum und dann war ich auf der Baustelle. Ja, aber ansonsten sind wir wirklich in Reichweite im Einsatz.
Ja, aber trotzdem, also es gibt ja trotzdem auch in Deutschland Wolkenkratzer. Sag ich mal, und auf der Höhe werdet dann eure Mitarbeiter auch besonders geschult dann?
Oder sind das Industriekletterer? Oder was ist der Ausbildungsberuf, also, dass man sowas...
Ja, also die sind alle höhentauglich, unsere Monteure. Ja, also Höhe ist unser Beruf.
Ja,
wer damit nicht zurechtkommt, der wird sich da auch nicht wohlfühlen. Umgekehrt ist es aber auch so, der sich da wohlfühlt, dem macht es Spaß. Unsere Leute sind Überzeugungstäter, ja, und wer einmal hier in der Branche drin war, das macht schon Spaß. Ja. Also es ist schon ein bisschen abenteuerlich, aber natürlich auch wird der größten Wert auf Sicherheit gelegt. Es gibt für alles Gefährdungskonzepte, Gefährdungsbeurteilungen. Also da läuft alles unter größten Sicherheitsvorkehrungen ab. Aber die Höhe muss man natürlich gewohnt sein. Ja. Also es ist schon so, wenn man jetzt bei 170 Meter Höhe da bei uns in der Aufzugsmontage tätig ist. Also kann euch nachher mal ein paar Fotos zeigen. Das hat schon was. Ja.
Da kriegt man schon ein bisschen schwitzige Finger, wenn man da oben runter guckt. Also normal.
Man muss es vertragen können. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, man kann das nicht erlernen. Das ist der falsche Ausdruck. Aber es gibt halt da Leute, die kriegen schon Panikattacke, wenn sie auf dem Tisch stehen und sagen, oh Gott, ist das hoch. Mhm. Ja, oder wenn man jetzt mit dem Bauhandwerker spricht, der sich rühmt, dass er in 10 Meter Höhe auf dem Gerüst läuft und das macht ihm gar nichts aus. Solche Leute gehen dann aber bei uns unter Umständen in die Knie, ne? Weil es halt dann eine Null mehr dahinter ist. Ne? Mhm. Ja. Das gibt's auch.
Aber vielleicht noch ganz kurz eine Hintergrundinfo. Das hat jetzt nicht wirklich was mit euch zu tun. im Endeffekt am Ende dann doch, aber wo werden diese Gerüste hergestellt? Also wo wird denn sowas hergestellt, wo wird es geplant, ja?
Also die Aufzüge werden hergestellt in Schweden,
okay.
Ein schwedisches Unternehmen, okay. in ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Skellefteå,
okay.
Skellefteå schreibt
es. Dort werden die gebaut?
Genau, in Schweden, das ist
geplant.
Das Mutterwerk, Herstellwerk, Da werden die Maschinen gebaut, das ist rund 200 Kilometer südlich vom nördlichen Polarkreis an der Ostsee. Schöne Gegend dort, ja, und dort werden die gebaut. Und dann, was wir in Deutschland vorhalten, das ist eine Mietflotte. Ne? Also wir sind überwiegend Vermieter, das ist ein Investitionsgut. In der Regel werden solche Aufzüge eher angemietet als gekauft. Ja, es gibt Bauunternehmer, die sagen sich, Mensch, ich habe die nächsten 10 Jahre 5 solche Projekte, ich kaufe mir die Anlage, ich kann es dann von Projekt zu Projekt mitnehmen, aber in der Regel ist es schon so, dass die Leute das eher mieten.
Am Ulmer Dom, da waren wir zusammen bei unserem Vorgespräch.
Münster.
Stimmt, am Ulmer Münster. Ich habe mir das auch nochmal gelesen, den Unterschied. Ich weiß es immer noch nicht, du hast mir erklärt, aber ich glaube, das geht.
Ich habe es auch schon wieder vergessen.
es geht auch zu weit, glaube ich. Ja. Aber haben die jetzt den zum Beispiel gekauft, weil der ist ja permanent, wird er ja gebaut.
Also, die haben den gekauft.
Und genau, dann wird er immer verschoben, ne?
Er wird immer versetzt. Ein oder zweimal versetzt und über eine geplante Bauzeit von 8 oder 10 Jahre. Und für die war es natürlich logisch, dass sie die Maschine kaufen. Das war weit günstiger.
Also solche Projekte macht das ja absolut Sinn.
Und sonst ist die Projektdauer in der Regel bei uns so etwa 1 Jahr, bis wir dann an der Spitze sind und dann wieder abbauen.
Okay.
Ja, und dann innerhalb eines Jahres rechnet sich das sicherlich nicht, ein Aufzug. Mhm. zu kaufen, so eine Maschine. Das wird eher so nach 2-3 Jahren der Fall sein.
Wenn die aber kaufen, sind die dann auch selber dafür verantwortlich oder unterstützt ihr dann trotzdem?
Das unterstützen wir dann.
Ah, okay.
den Aufbau, die Montage, statische Berechnungen. Also es wird ja jeder Einsatzfall wird ja berechnet, wird Dokumentation erstellt, technische Zeichnung, statische Berechnung dazu. Da ist ja schon viel zu tun. Und dann genauso die Montage. Ne? Der jetzt einen Aufzug besitzt, der hat nicht unbedingt die Leute, die sowas auch montieren und warten möchten oder unterhalten. Also wir haben durchaus einiges an Kundschaft, die Geräte gekauft haben, aber uns dann immer wieder damit beauftragen, sie an die nächste Baustelle zu montieren.
Genau. Okay. Bevor wir jetzt noch den Vergleich ziehen von früher und heute, ist auch ganz interessant. Wie wurde das denn früher denn alles organisiert? Und im Vergleich zu heute würde mich trotzdem auch nochmal interessieren, das ganze Thema Alimak, die Geschichte und so weiter, das gehört ja auch in einer gewissen Weise ja irgendwo dazu. Der Geschäftsführer Schweden, gibt es ja, oder?
Geschäftsführer oder Schweden, aber wir sind Konzern, natürlich
ist
gehört ein CEO.
Wer ist da die Spitze?
Also das ist ein Konzern, die Alimak Group, die sitzt in Stockholm.
Okay.
Großes Büro in Stockholm und hat halt weltweit Niederlassungen, entweder Verkaufsniederlassungen oder Produktionsstätten. Aber da gibt's einiges,
was
da um die Welt rum aufgebaut ist. Wir haben sogar in Brasilien eine Fertigung, da werden dann allerdings eher Geräte hergestellt, die dann später in Windkraftanlagen zum Einsatz kommen, die dann jetzt nicht unbedingt mit der Bauindustrie zu tun haben.
Wie ist da so die Kommunikation, also gerade so in die Spitze der Köpfe, wie wird da praktisch weil jedes Land ist anders, jedes Land baut auch anders, wie sind da die Individualitäten der Baustelle, die Kommunikation so zwischen euch, wie läuft das ab?
Gut, in technischer Natur, da gibt's die Standards, also DIN-Normen in Deutschland, die gibt's, die ganzen, sind dann EN-Normen, also die in Europa weit gelten. Es gibt da Standards in USA, es gibt Standards in verschiedene Länder. Also von daher technisch ist das die Sprache, dass man den Standard erfüllt. Und jetzt innerhalb der Gruppe gibt's dann, sagen wir mal, einmal im Jahr Strategie-Meeting, war jetzt im Januar in Paris beispielsweise, wo dann eben die Führungskräfte oder Führungsetage der verschiedenen Ländergesellschaften sich trifft. Und dann mal das zurückliegende Jahr kurz zu beleuchten und dann strategische Dinge fürs kommende Jahr zu planen. Also da gibt es schon reichlich Kommunikation. Ja.
Die Schwankung der Wirtschaft habe ich ja sicherlich auch ihr am besten mitbekommen, gerade so bei Großprojekten. Wie war da so die Aufnahme? Also habt ihr da auch selber sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen eine Krise erlebt oder erlebt, wie so der Baurückgang stattgefunden hat, und gibt es jetzt irgendwie wieder einen Aufschwung oder was, kurzer Abriss vielleicht davon noch?
Also da haben wir jetzt die gute Situation, dass wir im Hochhausbau vor allem unterscheiden können zwischen Neubau und zwischen Bauen im Bestand, also diese Renaturierung oder Revitalisierung von Projekten. Und da gibt es natürlich viele Projekte, die müssen zwangsläufig saniert werden, ne, weil sie katastrophale Werte haben in der Bauphysik. Ja, die Fassade ist undicht, dämmt nicht mehr genug. Ja, und da entstehen ja wirklich Tausende oder Abertausende von Euro an Kosten, um diese Gebäude zu beheizen übers Jahr. Und da gibt es dann eben schon Sanierungsbedarf, der unbedingt erfüllt werden muss. Mhm. Wir haben in Düsseldorf, weiß ich noch, vor Jahren die Deutsche Rentenversicherung saniert. Mhm. Das war ein Projekt, das hat mir der Projektleiter von der DRV mal beim Baustellerrundgang mitgeteilt. Innerhalb von 10 Jahren hat sich diese Investition dann amortisiert, was sie einsparen an Gebäudeunterhaltung durch die neue Fassade, die sie jetzt bauen. Ja, also solche Projekte, die kommen immer wieder. Und das sind dann halt auch diese Landmarks, die wir bauen, die gibt es eben. Ja, da haben wir jetzt noch nicht gemerkt, dass es einen totalen Einbruch gäbe, wie man es jetzt vielleicht im Wohnungssektor erlebt. Ja, das dann eher die Handwerker betrifft, die jetzt im Wohnungsbau tätig sind. Klar. Also in diesem Bereich Bauindustrie ist es jetzt noch nicht so stark zu spüren. Aber wir merken auch, dass die Anzahl der Projekte, dass die etwas abflacht. Aber die Qualität oder Größe der Projekte, die kompensiert es dann wieder. Oh,
interessant.
Es gibt noch reichlich Großprojekte in Deutschland. Ja. Mhm. Und wir machen so zur Hälfte Sanierung und zur Hälfte Neubauprojekte.
Mhm. Okay. Das ist sehr gut, dass da immer noch was geht. Und auch in Zukunft noch was hoffentlich auch geht, ja. Aber
absolut, ja.
Nochmal zurückgeblickt in die Vergangenheit. Wie hat sich die Technik bei euch weiterentwickelt? Oder wie hat man früher im Allgemeinen die ganzen Materialtransportlösungen auf der Baustelle dann gemacht, wenn es in die Höhe ging?
Ja, das frage ich mir heute manchmal auch, wie die das früher gemacht haben. Das ist eine gute Frage in der Hinsicht. Also es ist viel mehr Technik heute drin in den Maschinen. Also wir haben unterschiedlichste Steuerungskonzepte, die man da heute sieht. Es ist so ein bisschen die Jagd nach der Datenhoheit auch draußen erkennbar. Unterschiedliche Hersteller versuchen auf unterschiedliche Weise Daten zu sammeln. Das heißt, wir schauen, wie oft fährt denn der Aufzug am Tag, wie viel Starts hat er pro, wie oft fährt er von der Haltestelle weg, wie viel Gewicht war denn drin, von wie viel Uhr morgens bis wie viel Uhr abends fährt er. Gab es Störungen? Das lässt sich alles auslesen in Echtzeit. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Und auch da kommt ja dann ins Spiel, welches ist denn eigentlich das richtige Gerät? Mhm. Während man früher halt so mit Methode des scharfen Hinsehens gesagt hat, naja, komm, da stellen wir mal 2 Aufzüge, das muss reichen. Kann man heute sagen, Mensch, ihr braucht 4 oder 5 oder 6 Aufzüge, weil man einfach mehr Erkenntnisse drüber hat und dann hinterher auch nachweisen kann, was passiert denn an der Baustelle. Als wir das angefangen haben, dieses Tracking, das war an der Elbphilharmonie. Und was bis heute noch gilt, das ist so durchschnittlich, hat ein Aufzug bei einer guten Auslastung am Tag etwa 500 Starts. Also er fährt 500 Mal los, egal von wo. Mhm. Er fährt 500 Mal los. Und das ist eine ganz gute Auslastung dann, das passt in etwa. Und was dort damals auffiel, das war 14 Tage, bevor der Abbautermin bekannt gegeben wurde, gab es einen Peak bis zu 1200 Starts am Tag. Ne? Also da ist es dann nochmal richtig durch die Decke, weil jeder wusste, oh Gott, jetzt kommt der Aufzug weg. Und dann wurde Tag und Nacht da reingeballert, was ging.
Krass.
Und das sieht man da natürlich dann schon, das war unterdimensioniert. Ne? Wir haben den Opernturm in Frankfurt gebaut, der war auf 170 Meter Höhe. Und da hatten wir 4 unserer Anlagen stehen und da war jeden Morgen eine Menschentraube. Man glaubt es nicht. Also zwischen 6 und 7 waren da zig, wenn nicht 100 Leute, die darauf gewartet haben, dass die Aufzüge hochfahren und die Leute in die Etagen bringen. Da ist richtig was los. Ne? Und es gibt dann trotzdem Projekte, da wird gespart. Ja? Man hat vergleichsweise auch ein Projekt mit 150, 170 Meter Höhe. Uns reichen 2 Aufzüge, wir haben nicht mehr Platz. Und man sieht dann das Chaos, es ist vorprogrammiert, es wird halt gespart, egal was es kostet. Ja, und am Ende wird der Bau nicht fertig, es wird immer alles teurer. Ja. Positivbeispiel, wir haben in Berlin gerade auch ein Projekt, das Upbeat heißt die Baustelle, und da stehen 6 Aufzüge bei einer vergleichsweise niedrigen Höhe von gerade mal 70, 80 Meter. Ja. Das ist recht niedrig für diese Anzahl der Aufzüge. Aber die fahren permanent, die sind die ganze Zeit in Betrieb. Ne? Und so muss es ja eigentlich auch laufen, ne? Dass die Leute auf der Baustelle sich bewegen können. Bringt uns zum Thema Fachkräftemangel auch übrigens, ja, und Nachwuchsmangel an deutsche Baustelle. Ich war auf einem Projekt, 70 Meter Höhe, ohne Aufzug.
Okay.
Ohne Toiletten in den Etagen in der Rohbauphase. Man glaubt es nicht im Jahr 2024, dass es sowas noch gibt. Und wir haben da auch Gespräche geführt und haben gesagt, das ist doch eine Zumutung für die Leute, die da arbeiten. Ja. Ich meine, wir haben mastgeführte Kletterbühnen außen für den Fassadenbau gebaut. Das ist ein anderes Produkt von uns, nicht weniger spannend. Wir hatten die Möglichkeit, hoch und runter zu fahren. Ja. Aber da fragt man sich dann schon, wie will man einem jungen Mensch so einen Beruf schmackhaft machen, der dann da irgendwie bis zur 15. Etage zu Fuß hochlaufen muss. Oder auch runter, wenn er mal aufs Klo muss. Also mal so ganz natürliche Bedürfnisse angesprochen. Das finde ich bitter. In der Industrie, wir verkaufen auch Aufzüge in die Industrie, BASF oder Petrochemie und die OMV Burghausen, da haben wir zahlreiche Aufzüge drinstehen in der Industrie. Das sind ähnlich wie Bauaufzüge, bloß mit ein paar mehr Features und Sicherheitseinrichtungen, die da gefordert sind. Und da haben wir eine Welt, da muss jemand vielleicht dreimal im Jahr in 20 Meter Höhe eine Messung durchführen, dann stellen die sich da einen Aufzug hin, investieren 150.000, 180.000 Euro, weil sie sagen, wie soll denn der da hochkommen? Die Treppe laufen ist so viel so gefährlich, stell dir vor, der stürzt. Es gäbe ja einen Skandal, wenn jemand in der Industrieanlage sich da verletzt hat, über einen Arbeitsunfall. Ja, und auf Baustellen erlebe ich das schon häufig, das ist einfach egal. Rauaufzug ist zu teuer, brauchen wir nicht. Ne? Und da sehen wir uns dann und wundern uns, warum auf einer Baustelle mitten in Frankfurt die am seltenst gesprochene Sprache, wenig überraschend, Deutsch ist. Ne? Weil die Leute aus aller Herren Länder, und da könnte man schon ein bisschen mehr Komfort bieten. Ne?
Ja, nicht nur Komfort, das ist also ja auch negativ. Ja, ist ja auch unwirtschaftlich. Also ich war das letzte noch Fabrikhalle, Industrie, da war auch ein Bild an das so im Treppenhaus gehangen, da stand, wer stürzt, der fehlt. Also es ist tatsächlich, dir fehlt eine Arbeitskraft, wenn der stürzt, dir fehlt eine Arbeitskraft, wenn der jetzt jeden Tag oder wenn die alle die
oder 15 humpelt halt 8 Stunden.
die 15 Stockwerke hoch und runter. Das ist ja Zeit, die dir verloren geht, wo die nicht aktiv, produktiv was tun können.
Ja, da gibt es ja bei der Logistiker die Erkenntnis, die Zeit, die jetzt ein Mensch auf der Baustelle verbringt, ist so ein Drittel ist produktiv, dass er wirklich arbeitet. Ein Drittel sind persönliche Zeiten, also das ist Pausenzeit, geht aufs Klo, muss irgendwo Werkzeug sich holen, irgendwas besorgen. Und das letzte Drittel sind Wegezeiten. Ja, allein, wenn man sich das mal anschaut, also das wurde schon in zahlreichen Studienarbeiten von Werkstudenten, Praktikanten ermittelt. Also das ist so, das ist keine Erfindung von uns. Aber an der Stelle sieht man sehr gut, was für einen Hebel eigentlich so ein Aufzug auf der Baustelle mit sich bringt. Ne? Wenn ich hier ein Projekt habe, wo ich eine hochwertige Aufzugsanlage während der Bauphase benutze, die eben mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 80 Meter pro Minute fährt, 30 Leute mitnehmen kann in einem geschützten Raum, in einer geschlossenen Kabine, dann kostet es was. Es gibt als Alternative natürlich auch eine Transportbühne, die findet man eher im Wohnungsbau oder so bis 20, 30 Meter Höhe in Verbindung mit Gerüsten, was du vorhin auch gefragt hast, die sind dann am Gerüst dran, die bringt auch oft die Gerüstbauer mit, ja, sowas haben wir auch, kostet die Hälfte. Ja, aber um mal so beispielhaft zu rechnen, ja, diese Transportbühne kostet in der Woche vielleicht 500 Euro und ein schwerer Aufzug kostet vielleicht 1.000 Euro die Woche. Ne? Was macht der Einkäufer? Guckt sich das an, 500 Euro, das andere 1.000 Euro. Super, Hälfte gespart, Mensch, ich bin ein Fuchs. Ne? So, allerdings ist es halt so, wenn ich mir die Zeiten angucke und ich habe eine Baustelle mit, machen wir es einfach, 100 Leute, ja, und jeder braucht eine halbe Stunde weniger Wegezeit, weil er einen gescheiten Aufzug hat, dann sind es 50 Stunden, mal 50 Euro niedrig gegriffen, sind 2500 Euro. Mhm. Ich weiß, du bist schlecht in Mathe, aber in dem Fall stimmt es. Sind 2500 Euro am Tag.
Ja.
Was es mehr kostet. Wahnsinn. Wo sind jetzt die 500 Euro in der Woche? Mhm. Also man muss da schon immer gucken, was steht denn unterm Strich. Mhm. Ja, und in allem investieren wir in Technik. Komischerweise in dem Bereich sind wir wie so Missionare, die immer wieder das erzählen. Mensch, ihr braucht einen Aufzug, dass die Leute ins Material hoch und runter kommen, damit wir eine Logistik betreiben können. Mhm. Das ist unser Tagesgeschäft, das den Leuten jeden Tag aufs Neue zu erklären.
Es ist ultra spannend, weil gerade halt das Thema, wie kommt das Material, wie kommen die Menschen in die Höhe, und es wird immer mehr in die Höhe gebaut, auch in der Zukunft, ich bin mir sicher.
Ja, klar.
Also das wird sich auch mehr, in Deutschland wird es auch immer mehr kommen, wir bauen in die Höhe. Aber das merkst du doch auch vielleicht am besten sogar. Gibt es da auch irgendwie eine Entwicklung, wo du sagst, ja, also es ist definitiv so, es wird immer mehr in die Höhe gebaut und es hat auch verschiedene Gründe vielleicht?
Ja klar, allein Berlin plant jetzt in den nächsten Jahren weitere 10 Hochhäuser. Mhm. Ja, einfach weil der Platz fehlt. Mhm. Die Entwicklung sehen wir auch in der Schweiz. Also Zürich ist auch platzmäßig am Ende, die bauen in die Höhe. Ja, und das auch erst so seit 10, 15 Jahren, dass die den Hochhausbau für sich entdeckt haben, wobei in der Schweiz ab 40 Meter spricht man davon immer Hochhaus. Da fangen wir erstmal an, das anzugucken. Ne? Also, aber das macht natürlich nicht weniger Spaß, dass man sich dort einbringen kann und diese Entwicklung miterleben, dass dort eben in die Höhe gebaut wird. Mhm. Aber da hast du recht, der Effekt, der ist da, das sehen wir überall in der Städteplanung gerade, ne, dass die Zentren verdichtet werden, dass man Hochhäuser baut, einfach aus Platzmangel.
Jede Baustelle ist individuell, das ist verrückt, und ihr bekommt es, glaube ich, mit am meisten ab, weil auch jedes Projekt für euch dann neu ist, mit der Planung und sonstiges, was alles dazu gehört. Auch da, wie sieht da die Zukunft aus? Wie seid ihr da aufgestellt, auch intern, mitarbeitermäßig? Wird sich auch individueller, wird es ja irgendwie immer. Wie seid ihr da für die Zukunft gerüstet?
Digitalisierung ist natürlich ja das Stichwort. Was passiert da? Wir versuchen alles auf Systeme abzuwälzen. Also da, wo man vorher 3-4 Leute hatte, um irgendwelche Routinen im Innendienst abzuwickeln, da schauen wir, dass wir in Systeme reinkommen. Unsere Serviceplanung wird abgebildet über ein entsprechendes System. Also diese Automatismen, die wir da brauchen, das ist absolut wichtig, weil die Erkenntnis halt schon die ist, es gibt immer weniger Leute, die arbeiten wollen. Ja. Das Thema geben wir uns jetzt nicht rein, aber das ist schon so. Vor allem im Monteur- und Servicetechniker-Nachwuchs, da haben nicht nur wir massiv Probleme, Nachwuchs zu finden. Mhm. Ne? Also wir hatten es eingangs schon mit, was ist eine Vollzeitstelle. Ne? Mhm. Also wenn da jemand träumt, 30 Stunden wäre Vollzeit, das funktioniert halt nicht. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt da zurückblicke, vor 20, 30 Jahren, da war das noch Abenteuer, dass man unterwegs ist, dass man die verschiedenen Städte kennenlernt, dass man mal unter der Woche was sieht und was erlebt. Und heute fühlen sich da manche schon persönlich angegriffen, wenn sie mal 2-3 Mal wo übernachten müssen. Also kein Witz. Mhm. Das ist wirklich manchmal schwierig. Ne? Und da muss ich wirklich für unsere Leute Lanze brechen, die bei uns im Team sind, in der Mannschaft. Das ist eine tolle Truppe, die machen das gerne. Und die mal dabei sind und da Gefallen dran gefunden haben, die wollen es auch nicht mehr anders. Also solche Leute bringen schon nicht zurück zum Daimler ans Band oder an Audi oder so, ne, wo wir jetzt hier zu Hause sind in der Audi-Industrie in Süddeutschland. Das geht dann nicht mehr. Ich vergleiche das gern mit einem Wildtier. Mhm. Wenn das einmal draußen ist, das sperrst du nicht mehr ein. Ne?
Das ist krass. So. Ja, interessant.
Ja. Guter Vergleich, ja.
Direkter Lob an die Mitarbeiter vom Geschäftsführer Deutschland von Alimag. Das ist natürlich auch wunderbar. Martin, vielen Dank für die Einblicke. Ein super interessantes Thema. In der Zukunft wird nach oben gebaut. Sicherlich mit euch dann auch. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Super, dann danke euch nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Ciao.